Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge, in der ich Daniel Tischer alias South Traveler zu Gast habe. Daniel ist Gründer des deutschlandweit erfolgreichsten Lateinamerika-Reiseblogs und dementsprechend, logischerweise, auch absoluter Lateinamerika-Reiseexperte. Aber nicht nur das, er ist außerdem Vortragsredner, Reiseveranstalter, Autor von Reiseführern und Podcaster. Wirklich absoluter Wahnsinn, was er sich alles aufgebaut hat. Und ich habe mit ihm darüber sprechen dürfen. Wie hat er das geschafft? Wie hat sein Weg angefangen? Und welche Tipps würde er dir als Business-Starter geben? Außerdem sprechen wir über seine damalige Entscheidung, nach Chile zu ziehen und wie sein Leben dort aktuell aussieht. In diesem Podcast erwartet dich also eine bunte Mischung aus Business-Tipps, ganz viel Reiseinspiration und einigen abenteuerlichen Anekdoten, die Daniel auf seinen Reisen quer durch Lateinamerika erlebt hat. Kurzer Spoiler, eine ganze, ganze Menge. Also, viel Spaß beim Hören, gute Inspiration und wenn euch die Folge gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt und eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Alle Links zu Daniel findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Daniel, herzlich willkommen im Momentepulse-Podcast von Vietnam ins tiefste Hessen. Wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Genau, das tiefste Hessen, gerade mal in der Heimat, was nicht so oft vorkommt, aber genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein in deinem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Leo. Freut mich sehr,
ja. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, du hast es eben schon gesagt, du bist nicht oft in deiner Heimat, du bist nämlich sonst in Südamerika beheimatet und zwar im wunderschönen Santiago de Chile. Und jetzt bist du gerade für 4 Wochen auf Deutschland-Tournee, kann man ja fast sagen. Du hältst Reisevorträge, du hast den größten Reiseblog, ich meine, ich habe es eben schon im Intro gesagt, den größten deutschsprachigen Lateinamerika-Reiseblog, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit, du hast es, glaube ich, letztes Jahr mal auf der ITB, als wir uns gesehen haben, erwähnt, über 100.000 monatliche Zugriffe, Leser,
kann das sein? Ja, bis zu 100.000. Also es schwankt immer so ein bisschen zwischen 50 und 100.000, je nach Monat. Tatsächlich ist bei mir so Ende Sommer, Anfang Herbst so die beste Zeit. Ne? Dann fangen die Leute natürlich an zu schauen, was kann man im Winter schön machen. Das ist so die Zeit, wo die Leute nach Fernreisen suchen. Und da sind natürlich auch die Zugriffszahlen dann etwas höher, ne? Als jetzt im Frühjahr zum Beispiel. Ne? Das ist ganz klar. Da suchen die Leute eher nach Europa zielen oder nach, ne, Sommer zielen irgendwo. Genau, deswegen schwankt das natürlich immer so ein bisschen, aber roundabout zwischen 50 und 100, genau.
Was ja wirklich eine unglaubliche Reichweite ist. Und wir gehen da auch gleich nochmal explizit darauf ein, ne? Auch wie du dir das alles aufgebaut hast. Vielleicht zu Beginn eine kleine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die letztes Jahr, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben, erzählt habe. Ich kenne dich nämlich tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Also schon auch bevor ich dich quasi das erste Mal gesehen habe. Das war nämlich beim Travel Festival in Berlin auch. Da saßst du auf der Bühne und ich saß, glaube ich, in der zweiten oder dritten Reihe und hab dir noch meine Unterwäsche aufs Podium geworfen. Nein, Spaß.
Genau, lustige Geschichte. Das war aber allerdings auch nicht mit dem Reiseblog oder mit irgendwelchen Geschichten, die ich so mache, sondern es war tatsächlich damals mit Nomad Week, das war ein Projekt, was ich zusammen mit 2 Freunden hatte. Da haben wir tatsächlich Leuten in Portugal offline in einem Event gezeigt, wie man ortsunabhängig leben und arbeiten kann. Da ging es ganz viel um Mindset-Themen, ne? Wie schaffe ich es irgendwie so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen, aus meiner Bubble rauszukommen und das beste Leben zu leben, was ich leben kann. Genau, und da ging es eigentlich in dem Vortrag so ein bisschen da um diese Geschichten. Genau.
Krass. Und das ist ja auch nur eine von ganz, ganz vielen Sachen, die du dir in den letzten 10, 15, 20 Jahren aufgebaut hast. Also du hast ja wirklich schon wahnsinnig, wahnsinnig viel Erfahrung, nicht nur reisetechnisch, sondern auch eben auch, wenn es um das Thema Online-Business geht. Aber auch nicht nur online, sondern auch physisch. Ich meine, du machst ja auch selbst Gruppenreisen, du begleitest Gruppenreisen, du machst Reiseberatungen, du schreibst Blogbeiträge, du hast einen Podcast. Bücher, genau, Reiseführer, genau. Reisevorträge, das ist ja wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig große Bandbreite. Vielleicht jetzt einmal ganz kurz, weil wir es eben angesprochen haben, Thema ITB, da haben wir uns ja auch letztes Jahr kennengelernt. Was ist denn so dein aktuelles Steckenpferd? Ne? Also wenn du jetzt diese ganzen Brei an, Brei ist ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine.
Genau,
Potpourri. Potpourri wollte ich sagen, genau. Potpourri an Dingen hast, die du so machst. Hm. Mit welchem Ziel gehst du auf die größte Tourismusmesse? Also verkaufst du deine Reiseführer? Versuchst du neue Klienten zu bekommen? Wenn es jetzt um deine Blog-Themen geht, vielleicht kannst du ja da mal so ein bisschen was erzählen.
Ja, der Besuch da ist genau so ein bisschen auch, wie das mein Leben oder mein Business so widerspiegelt. Das ist so ein kleiner Mix auch. Ich gehe natürlich auch hin zuallererst wegen des Reiseblogs. Das heißt, da bin ich dann dabei, mit Destinationen zu sprechen, mit potenziellen Kooperationspartnern über neue Projekte. Das läuft in der Regel so ab, dass du vor der Messe schon die Termine machst und dich dann mit den Leuten dort vor Ort triffst, so ein bisschen dich präsentierst und dann schaut man, was man für gemeinsame Projekte machen könnte. Ne? Das geht von Destinationsvorstellungen, Produktvorstellungen, Pressereisen, individuelle Reisen etc. Genau, das sind alles so das, was man dort bespricht mit den Kooperationspartnern oder potenziellen Kooperationspartnern. Und hofft dann natürlich, dass da was Schönes bei rauskommt. In der Regel funktioniert es immer ganz gut, weil ich natürlich auch eine Nische habe. Das heißt, ich suche mir natürlich auch in meiner Nische dann die entsprechenden Leute aus. Und dann klappt das eigentlich in der Regel immer ganz gut. Was ich dieses Jahr tatsächlich gemacht habe, ich habe ein bisschen mich über Reisetechnik informiert, weil ich natürlich eine ganz viele Sache, was den Reiseveranstalter angeht, händisch mache. Das heißt mit Excel-Tabellen und hast du nicht gesehen. Und habe so ein bisschen mich informiert, was gibt es da für Programme, was kann man ganz gut automatisieren. Thema KI ist ja gerade in der Reisebranche natürlich auch aktuell. Ne? Da passiert auch.
Hast du da mal so einen Sneak Peek für uns? für die Reisebegeisterten unter uns?
Was meinst du jetzt so?
Ja, einfach vielleicht wie man, also ist vermutlich eher aus Produzentensicht, weniger aus Konsumentensicht, oder?
Genau. Also wie gesagt, momentan mache ich diese ganze Reiseplanung. Ich muss halt das übertragen aus Excel, mache dann zum Beispiel ein Angebot oder schreibe einen ganzen Reiseplan. Und da kann man natürlich viele Sachen automatisieren. Ne? Das heißt, dass Sachen übertragen werden, gerade so Daten oder auch dann die Voucher, die dann später rauskommen, also die Dokumente, die für die Reiseplanung dann notwendig sind. Genau, dass du das alles so ein bisschen automatisierst, was mir unheimlich viel Zeit kostet. Ne? Und was dann im Endeffekt auch schöner aussieht im Endprodukt, als wenn du alles irgendwie händisch machst.
Was für Reisen veranstaltest du denn aktuell?
Genau, also der Reiseveranstalter ist ein kleiner Reiseveranstalter. Ich habe auch letztes Jahr gesagt, da war ich im November wirklich so ein bisschen am Anschlag und habe auch gesagt, okay, und habe so ein bisschen reflektiert und habe gesagt, okay, du hast ja vor 10 Jahren dich selbstständig gemacht und aufgehört in deinem Corporate-Job, damit du nicht wieder in diesen 9-to-5-Hustle reinkommst. Und genauso habe ich mich im November gefühlt und habe dann auch ein bisschen die Reißleine gezogen, habe gesagt, okay, und habe mich selbst so ein bisschen reflektiert und habe geschaut, okay, mit wie viel Reisen oder wie viel brauche ich denn überhaupt, um glücklich zu sein? Also auch, dass ich genug Work-Life-Balance habe, dass ich immer noch meine Reisen machen kann, etc. Ja, und deswegen ist alles sehr, sehr klein. Wir machen sehr, sehr viel individuelle Reiseanfragen. Das heißt, du möchtest zum Beispiel mit deiner Freundin gerne nach Peru reisen, sagst, Daniel, hier, pass auf, wir haben 3 Wochen Zeit, wir haben das und das Budget, erstell uns doch mal bitte ein individuelles Angebot. Ne? Wir sind mögen nicht so viel Kultur, wir möchten eher Abenteuer, wir möchten gerne Action haben. Und darauf kriegst du dann halt einen individuell zugeschnittenen Reiseplan. Ne? Und das geht auch wirklich alles über eine Form vorab. Da rufen wir die Leute an, das ist so ein bisschen Ping-Pong spielen auch, ganz viel telefonieren auch mit den Leuten, auch mal Videocall machen, damit man sich so gegenseitig ein bisschen kennenlernt. Das ist mir ganz wichtig. Und ich scheue mich auch da nicht davor, Nein zu sagen. Ne? Das habe ich auch über die Jahre gelernt. Also manchmal ist ein Nein für dein persönliches Befinden besser, wenn es halt einfach nicht matcht. Ja. Ne? Wenn du halt Leute hast, wo du merkst, okay, da habe ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl, das könnte irgendwie nicht so gut werden in der Zusammenarbeit, dann bin ich eher jemand, der auch mal sagt, ey, sorry, das Geld ist nicht das Wichtigste. Ich sage auch mal Nein. Ne?
Genau. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein Grund, also korrigiere mich, aber bei mir ist es zumindest so, warum man sich auch selbstständig macht, damit man mit Menschen zusammenarbeiten kann, die mit denen es eben matcht, was du eben gesagt hast. Ne?
Aber gerade zu dem Thema vielleicht nochmal, auch gerade für Leute, die so am Anfang stehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, verkauf dich nicht unter Wert und sag auch mal Nein. Ja. Weil ich kenne ganz, ganz viele, wie gesagt, wir haben über 90 Leute gecoacht damals auf der Nomad Week offline. Da hast du schon gemerkt, dass
pro Jahr?
Nee, also insgesamt über diese 3 Jahre, ne? In den ganzen Events. Ja. Aber trotzdem, oftmals hat man gesehen, okay, viele schaffen sich kein Polster, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen. Viele nehmen dann direkt Jobs an, die ihnen keinen Spaß machen oder auch wegen Geldhassel. Das heißt, ne, oh, ich muss meine Miete irgendwie bezahlen. Und dann kommst du automatisch in so einen Strudel rein, dass deine Preise zu niedrig ansetzt, dass du überarbeitet bist, dass du mit Leuten arbeitest, auf die du vielleicht im normalen Leben keinen Bock hättest. Ja, und das sind alles so Sachen, gerade für den Einstieg, ne, schafft euch wirklich ein finanzielles Polster, wo ihr sagt, okay, ich habe vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, wo ich von diesem Polster zerren kann, ohne wirklich Geld verdienen zu müssen. Ne, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einzusteigen und dann wirklich dem Geld hinterher zu rennen. Und da macht man auch wirklich diese Fehler dann am Anfang.
Ja, und das ist auch am Anfang eine ganz, ganz krasse Kopfsache, weil das Geld sitzt natürlich uns allen irgendwo im Nacken. Und wenn man dann ständig irgendwie das Gefühl hat, okay, ich muss ja in 3 Monaten, in 2 Monaten, in 1 Monat endlich mal Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke mir persönlich, ey, nutz diesen Puffer, den du dir aufgebaut hast, wirklich dafür. Und wenn es am Ende klappt, mega. Und es wird klappen, wenn man weiß, wie es funktioniert und welche Schritte man gehen muss. Wenn man aber nach einem halben Jahr feststellt und der Puffer ist leer, okay, es hat vielleicht nicht funktioniert. Okay, dann hat man aber in dieser Zeit alles auf eine Karte gesetzt und hat sich wirklich auch mal die Frage beantworten können, was wäre, wenn, was man sich vielleicht in den Jahren davor, bei dir waren es keine Ahnung wie viele Jahre, die man in einer Festanstellung hatte, die man sich vielleicht oder wo man sich vielleicht gefragt hat, was wäre denn, wenn ich mich mal selbstständig machen würde. Und in den allermeisten Fällen kommt man dann auch irgendwann, natürlich ist der Anfang schwierig und wir gehen gleich drauf ein, wie es bei dir angefangen hat. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es immer so krass, darüber nachzudenken, was vor x Jahren war und wie etwas heute aussieht.
Ja klar, also das ist natürlich, die Selbstständigkeit ist immer ein Weg oder auch manchmal ein sehr steiniger Weg. Ne? Du kannst es vergleichen mit einem Bergaufstieg, ne? Also du kommst an allen möglichen verschiedenen Pfaden vorbei, musst halt auch entscheiden, in welchen Pfad du gehst. Manchmal ist es der verkehrte, aber das macht nichts, weil du lernst, in jeder falschen Abzweigung lernst du wieder was. Das ist das Wichtigste, dass man wirklich so diese Learnings auch mitnimmt. Und klar, ja, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, das habe ich auch gelernt. Also ich höre so viele Leute auch in meinem Umfeld oder auch gerade, weil ich wieder in Deutschland bin und so alte Freunde aus der Firma sehe, so die du teilweise dann wirklich meckern über ihren Job, über ihre Arbeit, über ihren, ja, alles Mögliche, wo ich sage, ey, du hast genau die gleiche Möglichkeit wie ich damals. Ne, du bist in Deutschland geboren, du hast wirklich alle Möglichkeiten, das mal auszuprobieren und du fällst ja immer wieder weich, wenn du ein bisschen was gelernt hast, zumindest. Von daher kann ich das nie so ganz nachvollziehen und ich bin mittlerweile auch auf dem Punkt, dass ich solche Gespräche auch gleich unterbinde, ne, wenn die irgendwie anfangen zu meckern und so, wo ich sage, so, sorry, habe ich schon 10-mal gehört, bitte jetzt nicht.
Genau. Ja, mindestens.
Genau, ja.
Mindestens. Ja. 10-mal pro Tag eher, wenn du in Deutschland bist. Jetzt haben wir eben gerade über deinen Einstieg so ein bisschen oder zumindest schon mal angeteasert. Du hast deinen Reiseblog, ne, was ja dein allererstes Baby, glaube ich, war, seit 2015. Wir haben eben gehört, 50 bis 100.000 monatliche LeserInnen. Und das hat ja irgendwo mal angefangen. So, und 2015, klar, war jetzt vermutlich eine Zeit, wo es vielleicht auch, wenn man jetzt das irgendwie hört, noch ein bisschen einfacher vielleicht war, mit dem Reiseblog zu starten als heute. Trotzdem natürlich eine wahnsinnig große Leistung, wenn man bedenkt, dass du wirklich jetzt der größte Reiseblog, was die Zugriffszahlen angeht, in dem Bereich Lateinamerika bist. Wie hat das Ganze angefangen und vor allem vorweggenommen? Du startest ja nicht einfach mit einem Reiseblog für Lateinamerika. Du musst natürlich auch erstmal Zielgebietskenntnisse haben. Wann hat deine Leidenschaft für Südamerika, für Lateinamerika angefangen?
So, jetzt müssen wir ganz weit ausholen.
Ja, genau. Du, gerne.
Genau, pass auf, das war 2007. Damals hatte ich noch ein Musiklabel. Ich habe immer sehr viel Musik gemacht, elektronische Musik, so House, Techno. Hatte dann ein eigenes Internet-Label, war da sehr aktiv, haben auch Events gemacht in Frankfurt, alles Mögliche, also paar Mal im Jahr immer größere Events auch. Und ja, war immer so in dieser Musikszene drin, ne, fand das toll. Ich habe auch immer viel Radio und viel neue Sachen gehört. Und irgendwann, das war glaube ich ein Mittwochabend, da gab es immer so eine Radioshow über Netlabels. Und Netlabels war damals ein relativ großes Ding. Das waren Labels, die Musik frei ins Internet gestellt haben unter einer Creative Commons Lizenz. Also das ist praktisch so eine Lizenz für Verwertungsrechte, die halt öffentlich sind. Und ja, habe damals den Track eines chilenischen Künstlers im Radio gehört und fand den Track sehr, sehr gut. Und habe ihn dann daraufhin angeschrieben über MySpace. Ja, das werden die wenigsten,
über MySpace,
das werden die wenigsten jetzt kennen. War damals sowas wie Facebook oder ja, Instagram, also Social-Media-Plattform, die aber natürlich schon zum Scheitern verurteilt war, weil man irgendwie alles mit Code ändern musste im Backend. Das war ziemlich nervig. Und die waren, glaube ich, auch froh, als dann Microsoft, ich glaube, Microsoft oder Yahoo war es, die dann irgendwie mehrere Milliarden für die Plattform auf den Tisch gelegt haben. Das war, glaube ich, einer der größten Fails der Internetgeschichte. Aber das nur am Rande. Und genau, da habe ich ihn kennengelernt, habe ihn angeschrieben, habe gemeint, hier, ich finde deine Musik super, hast du Bock, was für mein Label zu machen? Und so kamen wir eigentlich ins Gespräch. Haben es dann sehr, sehr schnell, sehr gut verstanden. Und er meint, pass auf, meine Mutter musste damals vor Pinochet fliehen, also vor der Diktatur in Chile. Und ich bin in London geboren und würde gerne nächstes Jahr eine Europareise machen. Bin dann in London und noch ein paar anderen Stellen. Und dann meinte ich so, ja, das ist aber perfekt, dann lass uns mal kennenlernen. Dann kommst du mal in Frankfurt vorbei. Genau, und so kam eigentlich das eine zum anderen. Er kam uns in Frankfurt besuchen, da hatten wir auch einen Gig zusammen. Und dann kam prompt auf dem Fuß natürlich die Einladung nach Chile. Meinte er so, ey, du musst unbedingt nach Chile kommen. Und ich hatte damals überhaupt keine Berührungspunkte zu dem Land. Ne? Also ich wusste, okay, Südamerika, ziemlich lang und dünn. Und das war auch schon alles, was ich irgendwie von Chile wusste. genau, und dann saß ich irgendwann Ende 2008 dann im Flieger und bin nach Chile geflogen. Und ja, wer den Anflug auf Santiago de Chile nicht kennt, das ist wirklich sensationell, weil man fliegt komplett über die Andenkordillere drüber und hat dann diese 7,5 Millionen Stadt vor sich. Ist einer der schönsten Anflüge der Welt für mich. Es war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und noch beeindruckender waren dann Chilenen an sich, also sehr, sehr warmherzig, unheimlich liebe Menschen, die Kultur, die Natur dort vor Ort, hat mich wirklich innerhalb von ein paar Wochen in seinen Bann gezogen und ich wollte natürlich mehr und mehr darüber lernen und kennenlernen von dem Land. Ja, und bin seitdem eigentlich immer wieder zurückgekehrt. hatte Gott sei Dank eine coole Chefin in meinem damaligen Job, die mir immer unbezahlten Urlaub gegeben hat über die Wintermonate, weil da nicht so viel los war. Und deswegen konnte ich das immer ganz gut ausweiten, so meine Chile-Besuche. Und irgendwann kamen dann natürlich nicht nur Chile, sondern auch die ganzen anderen Länder dazu, Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien etc. Ja, und dann kam irgendwann die Idee, glaube ich so 2012, 2013, wo so die ersten Reiseblogs in Deutschland erschienen sind. Ich sag mal so Off the Pass von Sebastian Cannabis oder Planet Backpack von Conny Bisalski. Das waren, glaube ich, so die ersten zwei großen deutschen Reiseblogger. Und da fing auch schon das Thema an, digitalen Nomadentum, ne? Wo ich so ein bisschen auch bei den Amis geguckt habe, bei YouTube damals, Videos angeschaut habe. Und da fand ich diese Idee so geil, mit dem Laptop irgendwie durch die Welt zu reisen und an jedem Ort der Welt, wo halt einigermaßen WLAN ist, arbeiten zu können. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen, dieser Gedanke. Und irgendwann kommst du natürlich zu dem Punkt, wo du sagst, okay, was kann ich denn überhaupt? Also was könnte ich jetzt der Welt geben oder was könnte ich machen, was vielleicht irgendwie klappen könnte. Mhm. Und da habe ich gemeint, okay, ich bin jetzt seit, also 2008 bis 2014, ne, das waren schon 6 Jahre in Südamerika unterwegs gewesen, habe gedacht, okay, es gibt noch keinen Blog, der sich so spezialisiert hat auf dieses Gebiet, auf diese Region. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen mit WordPress-Tutorials. Und genau, kam das eine zum anderen.
WordPress-Tutorials bei YouTube.
Exakt, genau. How to build a WordPress-Blog.
Krass. Ja. Krass. Also wenn ich mal einmal zurückdenke, YouTube habe ich 2014, glaube ich, noch gar nicht so wirklich genutzt. Also nicht mal wirklich zum Entertainment, um ehrlich zu sein. Und erst recht nicht zur Weiterbildung. Krass. Ja, Wahnsinn. Ja. 2014. Ja gut, okay. Und du bist dann 6 Jahre hin und her gereist und hast dich dann, also wie kann man sich den Moment vorstellen, als du dich dazu entschieden hast, ich probiere das aus mit Chile? Weil ich meine, sind wir ehrlich, zu dem Zeitpunkt konntest du ja, glaube ich, noch nie oder noch nicht wirklich absehen, dass du da wirklich so eine lange Zeit jetzt sein würdest, oder? Weil, oder hat der Gedanke irgendwie nie eine Rolle gespielt, dann wieder zurückzukehren nach Deutschland?
Na gut, du darfst nicht vergessen, ne? Ich war letztes Jahr in 16 Ländern unterwegs. Und also ich bin nie komplett in Chile, sondern immer mal nur ein paar Monate. Meistens über den deutschen Winter, weil das natürlich schön ist. Mache aber natürlich auch viele Kooperationen, auch in anderen Ländern, schreibe für den Münchner Flughafen zum Beispiel, wo ich letztes Jahr in Taiwan und auf den Philippinen war, schreibe für ein Reisemagazin in Deutschland, wo ich auch mal andere Ziele ansteuern kann, auch Europa intern, also war in Frankreich relativ viel. Genau, also es ist schon sehr, sehr abwechslungsreich, ne? Aber
Aber das war ja am Anfang auch schon so? War das am Anfang auch schon so? Weil es hat sich ja erst entwickelt, ne? Also wann kam dieser Punkt, wo du mit dem Blog gestartet hast versus, okay, das hat sich jetzt wirklich so entwickelt, dass du sagen kannst, ich lebe jetzt tatsächlich diesen Lifestyle als digitaler Nomade.
Genau, pass auf. Also es war so, dass ich natürlich immer noch in meinem normalen Job gearbeitet habe und habe dann quasi den Blog mehr oder weniger nebenbei aufgebaut, ne? Das heißt, wenn am Wochenende die Freunde irgendwie gefragt haben, hey, kommst du mit in die Disco oder in den Club oder was trinken oder so, habe ich gesagt, nee, sorry, ich muss hier an meinem Blog arbeiten. Und es war damals immer so völlig Kopfschütteln, hä, was macht der da und so. Weil ich einfach diesen Traum hatte. Ne? Ich habe gedacht, okay, ich bin kein Typ, der irgendwie so irgendwas als Hobby macht oder nur so halbgar, sondern ich habe mir dann schon überlegt, okay, wenn du das jetzt startest, kannst du es als Hobby machen oder du kannst halt sagen, okay, ich werde der beste deutschsprachige Südamerika-Reiseblog, ne? Und mit dem Ziel halt wirklich irgendwann daraus auch natürlich irgendwann Profit zu ziehen. Genau, das war so mein Traum und den habe ich auch dann wirklich relativ hartnäckig verfolgt, so ein Jahr lang. Und im ersten Jahr, ne, da hast du natürlich auch keine Zugriffe, du schaust halt, okay, du kriegst da mal vielleicht einen Rucksack von der Firma geschenkt, wo du da mega stolz drauf bist. Ne? Das sind so die kleineren Anfänge, die dann kommen. Ne? Also dann kommen Produkte irgendwie, dass die Leute die Produkte schicken. Genau. Und dann wird es halt nach und nach immer größer und wird besser wahrgenommen. Die Leute beginnen nach und nach auf deinen Blog zu kommen, kommen auch immer wieder. Genau, und so hat sich das Ganze entwickelt, wie gesagt, neben dem Job, weil ich wollte auch immer gucken, okay, das soll auf festen Füßen stehen. Ne? Also ich wollte nicht irgendwie so von 0 auf 100 starten und hatte natürlich zu dem Zeitpunkt mit dem Blog natürlich auch nicht die Einnahmen, dass ich sagen könnte, okay, ich kann jetzt sofort in die Vollen gehen. Sondern ich habe nach einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahren gemerkt, okay, da kommt was bei rum. Und habe dann nach und nach in meinem Job die Stunden reduziert. Ja? Und habe das praktisch so parallel gemacht. Ne? Je mehr ich dort verdient habe, habe ich dann da weniger verdient. Ja. Habe dann immer gesagt, okay, jetzt musst du aber auch springen. Ne? Habe mir auch, aber auch einen Sparplan gemacht. Das heißt, ich habe halt wirklich dann auch immer Geld angehäuft aus meinem normalen Job, weil ich halt immer dieses Puffer haben wollte, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte. Ne? Genau, und dann war es 2017 so weit, dass ich gesagt habe, so jetzt in die Vollen. Ne? Also ungefähr 2 Jahre krass. Nach dem Blogstart.
Wie war das vor allem im ersten Jahr? Also ich kenne das natürlich, wenn man diesen Traum hat, wenn man diese Vision hat, das wirklich zu 100% zu wollen. Aber na klar, dann gibt es auch Menschen irgendwie im Umfeld, die sagen dir, ah komm, Daniel, jetzt komm doch mal mit feiern. Also was willst du denn da mit deinem Blog? Das ist, also wer guckt sich das denn an? Vielleicht kam der Spruch ja auch. Also bei mir war es zumindest damals so. Was hat dich trotzdem weitermachen lassen? Weil, also, um ehrlich zu sein, wenn ich das jetzt mal auf meine Situation projiziere, es gab einen Punkt, wo ich am Anfang nicht mal wusste, ob es für das, was ich tue, und das hat ja mit mit einem Job als Reisereporter angefangen, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt. Also, wann kam dieser Punkt, wo du echt gesagt hast, boah, das hat wirklich Potenzial? War das erst nach 2 Jahren? Weil ich glaube, dazwischen gibt es ja ganz oft diesen Moment, wo du sagst, scheiße, ich glaube, ich fahre das Ding an die Wand, ich glaube, ich höre damit auf.
Du, Leo, der Gedanken, den bist du deinem Tod nicht los. Also diese Zweifel kommen immer mal wieder, die kommen manchmal in ganz unregelmäßigen Abständen. Aber ich glaube, die sind auch wichtig und gut, dass man die in sich hat, weil man immer bereit ist, nochmal eine Schippe draufzulegen oder auch zu sagen, hey, ich ruhe mich jetzt nicht auf dem aus, was ich geschafft habe. Das wirst du als Selbstständiger immer haben. Also es gibt immer mal Zeiten, wo du sagst, oh Gott, was machst du da? Oder was hast du da gerade gemacht? Oder ne, momentan läuft es nicht so gut. Es ist immer ein Auf und Ab. Und klar, die Zweifel waren damals riesengroß, auch viel, viel größer als heute, weil heute habe ich halt so ein bisschen mehr das Selbstvertrauen und weiß auch, okay, wenn einige Sachen nicht funktionieren, dann kann ich noch 1000 andere Sachen machen, die funktionieren. Ja. Da war natürlich halt damals noch nicht diese Knowledge da, ne? Oder noch nicht dieses Wissen. Das war halt alles so ein bisschen mehr ein Ausprobieren. Genau, wusste aber schon, okay, wo ich ungefähr hin will. Natürlich auch gegen alle Widerstände. Ne? Das heißt, Auch das nochmal ein guter Tipp für Leute, die anfangen, ey, schaff dir ein Umfeld, das dich eher unterstützt als runterzieht. Und da muss man manchmal, so hart wie es klingt, sagen, auch wenn es die eigene Familie ist, schafft da ein bisschen Abstand, ne? Weil es gibt ja oft, also die größten Zweifel kommen immer aus diesem direkten Umfeld. Das heißt, ne, der Papa war vielleicht Beamter, die Mutti hat im Amt irgendwo gearbeitet oder ne, als Sprechstunde, ne, whatever. Das sind Leute, die können das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Das heißt, die hatten noch nie dieses Mindset oder diese Erfahrung. Und die haben natürlich automatisch Ängste. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit Leute, die das erste Mal nach Kolumbien fahren. Ne? Die gucken sich ja vorher Narcos an oder hören die ganze Zeit irgendwie Drogenkriege und whatever, waren aber noch nie da. Und dann sagen alle Leute in dem Umfeld, oh, da kannst du nicht hinfahren, das ist viel zu gefährlich. So was passiert. Andere Menschen projizieren ihre Ängste auf dich und automatisch bekommst du
Korrekt.
ein ungutes Gefühl. Und das ist genau das Gleiche mit Selbstständigkeit oder mit ganz, ganz vielen Ängsten, die von außen an dich herangetragen werden. Und deswegen, ne, schaff dir am besten ein positives Umfeld, ein Umfeld, was dich irgendwie unterstützt, vielleicht auch mit Gleichgesinnten. Ne? Ich sage immer, okay, es gibt immer Leute, die auch das, was starten gerade, ne? Tu dich mit denen irgendwie zusammen. Die findet man ja auch. Geh auf Events oder sonst wie. Da gibt es ja auch einige, ne, digitale Nomadenkonferenz oder auch selbst
Bist
das.
du übrigens da?
Nee, da bin ich schon unterwegs.
Schade, schade, schade.
Oder auch irgendwelche Startup-Meetings in Städten, ne, das gibt es ja auch genauso, also im kleinen Rahmen. Ne? Das muss jetzt nicht irgendwie ein Riesen-Event sein, das können ja auch kleinere Meetups sein irgendwie. Oder halt in Facebook-Gruppen, da kann man auch mal, ne, da sieht man, okay, der eine macht sowas Ähnliches wie du, schreib ihn einfach mal an, ne? Hey, wie geht's dir, was machst du so, etc., ne? Genau, das ist halt wichtig, dass man dahingehend offen ist und sich mit den Leuten irgendwie connectet. Und
Witzig, dass du das eben, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche,
ja,
witzig,
klar.
dass du das eben gesagt hast mit der eigenen Familie und mit den Zweifeln. Selbst wenn deine Familie oder deine Eltern aus dieser Branche, wo du dich selbstständig machen willst, selbst wenn sie daherkommen, also meine Mama ist zum Beispiel, die hat ein Reisebüro gehabt und trotzdem war die halt total voller Sorge, als ich das erste Mal im Flieger Richtung Lateinamerika saß und hat sich gedacht, und da habe ich auch irgendwann rückblickend gesagt, Mama, sag mal, du warst doch noch nie da, oder? Ich so, nee. Ja, wie kannst du es dann beurteilen? Wie kannst du
Genau.
dir dann rausnehmen, das zu beurteilen? Und natürlich, da spricht natürlich die Mama aus einem, die hat natürlich Sorge und das ist natürlich auch vollkommen verständlich, aber trotzdem. Sehe ich das genauso wie du, ne? Man sollte sich nicht von Menschen aufhalten lassen, so böse das jetzt erstmal klingt, ist es ja überhaupt nicht gemeint, die ihre Ängste auf dich in dem Moment projizieren und die Situation, in der du dich befindest, aus einer ganz anderen Perspektive und Brille halt eben sehen.
Genau, vor allen Dingen sind auch irrationale Ängste, ne? Also die sind ja
Genau,
de
richtig.
facto gar nicht da. Also die sind
Ja.
die hast du ja in Deutschland über was du überhaupt
Ja.
nicht kennst. Also das ist ja total, wenn man das mal sich wirklich vergegenwärtigt und dann nochmal so
Ja.
die Gedankenspirale anschmeißt, dann denkt man so, das ist doch völlig Banane. Weißt du so?
Ja, ja.
Warum soll ich da jetzt irgendwie Angst haben, ne?
Ja.
Genau, deswegen, also,
Aber
ne?
das ist ja grundsätzlich so bei Ängsten, ne? Das ist ja wirklich grundsätzlich so, auch vor der Spinne. Ich meine, die wird jetzt nicht auf dich springen und dich anbeißen. So, ne? Also das ist ja bei allem so.
Das Wichtige
Aber.
beim Thema Angst ist, ne, wenn du geboren wirst, hast du
Ja.
maximal zwei Ängste. Das
Ja.
hab ich mal in einem sehr interessanten Buch gelesen. Das ist einmal, ne, Hunger, also Essen etc. und irgendwo runterfallen als Baby. Ne? Das sind so die zwei Urängste quasi. Und
Okay.
alle anderen Ängste, die werden nach und nach an dich herangetragen. Ne? Und das muss man sich einfach auch
Ja.
mal vorstellen, ne? Dass so ganz, ganz viel vom Außen
Stimmt.
gemacht ist und nicht vom Innen. Ne?
Ja, total. Ich hatte tatsächlich, du kannst ja mal gleich erzählen, ob du eine ähnliche Situation irgendwie hattest. Trotzdem lässt einen das ja nicht zu 100%
Nein, nein,
los.
um Gottes
Und als ich dann
Willen.
das erste Mal nach damals was Belize. Gereist bin, ne? Da habe ich meine große oder größere 4, 5 Monate Lateinamerika-Reise gestartet. Und das war so ein, also jetzt rückblickend, ein Moment, und das habe ich gerade letztens, witzigerweise, ich saß hier im Nachtbus in Vietnam und da saß ein Typ neben mir, der war auf seiner ersten Solo-Reise unterwegs. Und dem habe ich die Geschichte erzählt, weil er mich auch direkt gefragt hat, wie es bei meiner ersten Reise war. Und dieser Moment, auf den ich jetzt gleich eingehe, der hat wirklich viel in mir verändert. Denn ich bin damals von Vancouver über Dallas nach Belize geflogen und auf dem Flug von Vancouver nach Dallas gab es Turbulenzen. So, und wir mussten notlanden in Oklahoma City, weil über Dallas waren nur Stürme und man konnte halt eben nicht landen. Und dann sind wir da rumgekreist und irgendwann hatten wir keinen Sprit mehr. Okay. Willst du halt auch nicht auf deiner ersten längeren Reise. Und ja, genau, richtig. Und dann sind wir gelandet und ich hatte zwei Damen neben mir sitzen. Die eine Dame, boah, bestimmt mindestens Mitte 80 und die andere, ihre Tochter, ich sage jetzt mal Anfang, Mitte 50. Und die ältere Dame, die hat gar nicht mehr gesprochen. Die hat überhaupt nicht gesprochen. Die hat nicht ein Wort mit ihrer Tochter gewechselt. Ich dachte, sie könnte gar nicht mehr sprechen. Und irgendwann sind wir, wo es dann hieß, ja, wir fliegen jetzt nach Oklahoma City, wir landen da, habe ich angefangen, so ein bisschen mit meinem Bein zu wackeln. Ich wurde nervös. Das habe ich richtig gemerkt. Ich wurde nervös. Und irgendwann, gut, kann man auch drüber streiten, ob das ein bisschen übergriffig ist, hat sie ihre Hand auf meinen Oberschenkel gelegt, hat mich angeguckt und hat gesagt, it's all gonna be alright. Und dieser Satz, auch wie sie es gesagt hat, ist bis heute so tief in mir drin, weil ich seitdem realisiert habe, ey, egal was dir passiert, natürlich können beschissene Sachen passieren und natürlich muss man an der einen oder anderen Ecke besser aufpassen als an der anderen. Das ist so, aber trotzdem, ich glaube, wenn man dieses Vertrauen ins Leben und ins Reisen hat und in die anderen Menschen, dann passiert dir grundsätzlich erstmal nur Gutes. Auch wenn dir natürlich Schlechtes passieren kann, keine Frage, aber dieses Vertrauen zu haben, lässt sich erstmal diese Angst so ein bisschen in den Hintergrund rücken, damit du die Zeit auch erstmal viel unvoreingenommener auch genießen kannst, die du dann da erlebst.
Total, ja. Lustig, dass du dort eine Begegnung hattest. Ich habe eine ähnliche Begegnung gehabt. Auch mit einer sehr alten, auch mit einer sehr alten Frau. Das war in meinem zweiten Jahr in Südamerika. Und da bin ich, da bin ich ins Valle del Elqui gefahren. Das ist so ein ganz, ganz kleines Seitental von den Anden in Chile. Mhm. Da fährt man mit so wirklich so ja, ziemlich kleinen Bussen hin, ne, die so ein bisschen wackelig sind. Nichts mit TÜV und so. und ich bin, also ich bin wirklich so ein Schisser, was manchmal so als Beifahren angeht. Ne? Also da habe ich wirklich manchmal so ein bisschen Probleme. Da kommen wir wieder auf das Thema Ängste. Ne? Ich bin echt schlechter Beifahrer und auch in so komischen Bussen, wo der Fahrer dann denkt, er wäre irgendwie Niki Lauda, habe ich auch so ein bisschen meine Probleme. Auf jeden Fall saß ich da ein bisschen verkrampft und hinter mir saß eine Amerikanerin. Das habe ich schon am Einstieg gesehen, dass sie eine Ausländerin war. So, das, die war 77 Jahre alt, diese Frau. So, und irgendwann hat sie gesehen wohl, dass auch ich irgendwie ein bisschen Bedenken hatte mit dem Bus. Und da kam sie so vorgerückt, meinte so, was hat sie gesagt? Boy or okay guy? This is nothing against bus driving in Bolivia. Und dann hatte, das kann ich, erinnere ich mich doch wie heute, sagte sie, ja, in Bolivien alles viel, viel schlimmer, das ist noch entspannt hier. Und das fand ich so toll. Und da haben wir so ein bisschen unterhalten. Und sie war Deutsche aus der Nähe von Nürnberg, hat nach dem Krieg einen Amerikaner geheiratet, ist da mit dem in die USA, hat drei Kinder bekommen, immer schön Hausfrau, Mutter, ne, wie man das so kennt. Irgendwann der Mann gestorben, Kinder aus dem Haus, so, und hat sie gesagt, der macht jetzt eine Weltreise. Geil. Gegen alle Widrigkeiten. Sie hat gemeint, oh my girlfriend, they said I'm crazy. So, ja. Und dann ist sie losgezogen. Sie ist mit dem Frachtschiff über Südafrika, durch die Antarktis nach Südamerika gereist. Und all so Geschichten, ne? Was? Und ich habe sie dann zum Essen eingeladen, habe mir die ganzen Storys
bestimmt. Mit Mitte 70. Ja, ja. Mit Mitte 70.
Genau. Also, die hat angefangen, Ende 60. Ne? Da hat sie angefangen, aber schon acht Jahre unterwegs, ne?
Ja.
Und habe sie dann zum Essen eingeladen, haben wir zwei Stunden lang diese Storys angehört und fand es so inspirierend und fand das schön. Und das hat mir wieder gezeigt, man ist nie zu alt, ne? Es gibt nie die richtige Situation. Mach einfach, worauf du Bock hast, ne? Wenn du es richtig fühlst.
Ja. Aber da schließt jetzt auch eigentlich die perfekte Frage an. Du hast auf deinem Blog stehen, du reist nicht nur, um mehr von der Welt zu sehen, sondern auch, um dich selbst zu finden, um dich besser kennenzulernen. Was würdest du sagen? Ich weiß, es ist ein Riesenthema und vermutlich auch wieder viel zum Ausholen. Wie hat dich das Reisen verändert?
Es hat mich auf jeden Fall demütiger gemacht. Ich komme auch nicht aus einfachen Verhältnissen, muss man dazu sagen. Meine Kindheit war jetzt auch nicht so Sommer, Sonne, Sonnenschein, sondern es war auch teilweise viel Gewalt und es sind ein paar Sachen passiert, die nicht so toll waren.
Okay.
Von daher hatte ich schon mal ein bisschen schlechteren Start vielleicht als der eine oder andere und habe auch dann als Jugendlicher viel Unsinn gebaut, sag ich mal. Und hatte eigentlich so nie das Gefühl, so Anfang oder Ende meiner Teenagerzeit, Anfang 20, so, ah, ich gehe jetzt groß reisen, ne? Sondern da musste ich erstmal irgendwie mein Leben in den Griff kriegen, so ein bisschen, ne? Wo andere dann irgendwie vielleicht so ihr erstes freiwilliges Jahr machen oder im Ausland sind, war bei mir erstmal so ein bisschen Leben sortieren und erstmal gucken, dass ich wieder in die Spur komme, Zeit. Genau. Mhm. Und dann aber, wo das wirklich angefangen hat, also ich komme aus einer Reisefamilie, ne? Wir sind früher mit dem Camper immer durch Spanien, Portugal gefahren, durch Europa getingelt etc. Also das war schon immer mit mir drin. Und wo es dann wirklich wieder losging, wo ich die Möglichkeit hatte, dann selber wieder zu reisen, habe ich gemerkt, hey, das ist so wichtig für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung zu sehen, demütig zu sein, zu sehen, wie andere Menschen leben, alte Kulturen, offen zu sein für Neues, genau, und einfach sich auch jeden Tag bewusst zu sein, wie dankbar man sein muss, dass man das Privileg, oder das ist ja kein Privileg, sondern das ist ja einfach, ne, du bist hier geboren, also es ist ein absoluter Zufall, dass wir einfach in Deutschland geboren sind und diese tausend Möglichkeiten haben. Ne, wenn ich mich erinnere an den kleinen Jungen im Oxxo in Mexiko, der die Tür aufhält für ein paar, noch nicht mal ein paar Pesos, also wirklich ein Pfennig oder sowas, die diese Möglichkeit wahrscheinlich nie haben werden, ne? Es sei denn, es passiert was Krasses, ne? Man weiß es ja nie, aber jetzt aus eigenen Stücken wahrscheinlich eher nicht. Da muss man sich wirklich klar sein, dass man von diesen 5%, die auf der Welt, oder einer von 5% auf der Welt ist, die überhaupt, ne, so die Möglichkeit haben, sich selbst zu verwirklichen. Ne? Das ist halt wirklich das Ding. Was ich auch vielen Leuten immer sage, dass viele Leute keine Möglichkeit haben, die sind jeden Tag dabei, irgendwie zu schauen, wann kriege ich Essen auf den Tisch, ich muss meine Familie versorgen. Ich habe zum Beispiel damals in Bolivien in einer Station gearbeitet, die ist von einer Schweizer Nonne aufgebaut worden, schon in den 60ern. Die arbeitet mit den sogenannten Schuhputzkindern. Wer Bolivien so ein bisschen kennt oder La Paz so ein bisschen kennt, es gibt zwei Städte, ne? La Paz und El Alto. El Alto ist noch weiter oben als La Paz. Ja. Und man sagt auch in La Paz, je weiter es hochgeht, desto ärmer werden die Leute. Und da gibt es halt diese Straße, wo die ganzen Schuhputzkinder morgens die Schuh putzen. Das heißt, die stehen um 3 Uhr nachts auf, packen ihr Zeug, rennen dann da runter, weil sie haben kein Geld für die Teleférico, also für diese Seilbahn, gehen dann in diese Straße, ziehen sich eine Maske über, damit sie nicht erkannt werden von anderen Kindern, weil das oftmals dann zu Hänseleien führt. Und die putzen dann wirklich den ganzen Morgen Schuhe. Gehen dann teilweise auch nicht in die Schule etc. Und wir haben praktisch dann immer geschaut, dass sie was Warmes zu essen hatten, ne? Haben die so ein bisschen betreut, mehr oder weniger. Und da sieht man in anderen Ländern, die mussten teilweise wirklich schon mit 10, 11, 12 Jahren müssen die erwachsen werden. Und da müssen die für die Familie sorgen. Ne? Und das ist halt komplett anders als bei uns. Ne? Und das sind so Sachen, die dir zeigen, okay, du bist, sei dankbar, sei demütig. Ne? Und genieß das, was du hast und sei dankbar für das, was dir gegeben wurde.
Genau. Ja, total. Also das ist, und was ich schön, also wirklich das Schönste am Reisen ist, dass du, egal wo du hinreist und egal wo du warst und wie oft du da gewesen bist an einem bestimmten Ort, du lernst durch jede Interaktion wieder was Neues und du kommst immer als anderer Mensch wieder zurück, weil du dein Horizont ständig erweiterst, wenn du offen bleibst für die Situationen, die sich um dich herum ergeben und für die Momente auch mit anderen Menschen aus anderen Ländern. Und das hast du wirklich schön gesagt. Wenn du jetzt mal, ich meine, du hast ja gesagt, du warst schon, eigentlich ganz kurz vielleicht einmal zwischendurch, warst du in jedem Land in Lateinamerika oder was fehlt dir da noch?
Ne, mir fehlen noch die drei großen Unbekannten, die ja die wenigsten Leute auf dem Schirm haben, also Guyana, Französisch-Guyana und Suriname. In Venezuela war ich noch nicht, einfach weil, ne, politisch momentan schwierig. Ansonsten war ich schon in jedem Land, ja, genau.
Ja, Wahnsinn.
Sogar in Uruguay.
sogar in Uruguay.
Oder Paraguay. Ne? Also das sind ja wirklich so die zwei, sag ich mal, eher stiefmütterlich behandelten Staaten in Südamerika, wo jetzt nicht so, auch nicht der Bär steppt, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Also Paraguay ist ein Binnenland, nicht wirklich spannend. Und Uruguay hat ein paar schöne Strände, ist jetzt auch nicht so schön wie jetzt der Rest. Ne? Also, genau.
Aber wenn man jetzt mal von Chile absieht, was ja, nehme ich mal an, dein absoluter Favorite ist, wo würdest du jetzt jemanden, der jetzt auch sagt, ich hätte Bock auf Lateinamerika, wo würdest du den als allererstes hinschicken?
Peru. Absolut, Peru. Peru nennt sich ja selbst das reichste Land der Erde, ne? Gab es mal eine Kampagne. Warum? Weil Peru wirklich alle Landschaften, die es auf der Welt gibt, in sich vereint. Ne? Du hast eine geile Küste,
Ja.
du hast Wüste, du hast Berge, du hast Dschungel, du hast alle möglichen Ebenen dazwischen. Und das ist einfach so ein sehr schöner Durchschnitt von dem, was Südamerika so bietet. Ne? Der Süden von Peru ist relativ einfach zu bereisen. Ne? Du kommst überall mit Bussen easy hin. Es ist relativ günstig. Die Menschen sind super offen. Es gibt eine coole Kultur mit der Inka-Kultur, ne, wo man sich auch noch, wenn man sich für Geschichte ein bisschen interessiert, sich ein bisschen was anschauen kann. Es gibt coole Städte wie Arequipa oder Cusco, wo auch so ein bisschen, ne, abends ein bisschen was geht, wo man ausgehen kann. Auch immer auch junge Leute, ne, trifft, ne, wenn man irgendwie Kontakt haben möchte. Ja, Machu Picchu natürlich, ne, oder andere Trails, wenn man irgendwie naturaffin oder wanderaffin ist, kann man tausende von Tracks machen dort. Salcantay Trail, Lares Trail, Inca Trail. Und das Gute
Ja.
an Peru ist, du kommst halt relativ easy in den Dschungel von Cusco aus, ne? Also entweder Tambopato Nationalpark, also nach Puerto Maldonado oder in Manu Nationalpark. Und allein dieses Dschungelgebiet, was da angrenzend an Cusco ist, ist so groß wie Costa Rica. Ne? Das muss man sich ja
Boah.
vorstellen. Und ist ein Bereich
Alter
mit der
Schwede.
höchsten Biodiversität. Ne? Das heißt, du hast halt in relativ kurzer Zeit, sag mal, wenn du so 3, 4 Wochen hast, hast du halt schon einen sehr, sehr guten Einblick so in dieses Land, ne? Oder generell, was so Südamerika eigentlich ausmacht. Ne?
Und da war vielleicht eine Warnung ausgesprochen. Also ganz egal, wo du in Südamerika bist oder Lateinamerika, es wird nicht dein letztes Mal gewesen sein. Weil,
Ja.
also ich weiß nicht, ich muss sagen, also wir sind jetzt ja wirklich hier seit September in Asien unterwegs und ich finde Asien super. Geiles Essen, Leute auch super nett. Es ist natürlich sehr easy zum Reisen und so. Aber ich muss auch sagen, ich vermisse wirklich den südamerikanischen Flair. Oder den lateinamerikanischen Flair, ehrlich. Also dieses Gefühl, und das ist ganz schwierig zu beschreiben, wenn ihr in Asien, Europa, egal wo, irgendwie mal am Reisen gewesen seid, und noch nicht in Südamerika gewesen seid, dann hat man dieses Gefühl, diesen Vergleich einfach nicht. Aber wenn du, so wie wir jetzt letztes Jahr auf unserer Gruppenreise, du wachst dann auf und du hörst schon direkt irgendwie die Latino-Musik im Medellin, so wenn du da irgendwie im Hostel wach wirst nach der Rooftop-Party letzte Nacht. Es ist einfach, und natürlich, ne, Südamerika ist ja viel, viel mehr als nur Latino-Musik, aber es ist dieser Flair, es ist dieser Vibe, es ist dieses offene Lebensgefühl von Menschen.
Genau.
Das ist, ja,
Ja,
das ist einfach toll.
ich habe ja den Vergleich, ne, weil ich war ja dann jetzt auch in Taiwan und auf den Philippinen mal wieder oder mal wieder in
Ja.
Asien letztes Jahr.
Ja.
Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen so dieses Yes, Sir, Hello, Sir, so ein bisschen so dieses
Genau.
und da sage ich immer so, ey, chill dein Leben, ne? Ich bin genauso Mensch wie du. Also wir sind auf einem Level, alles gut, ne? Aber da ist immer so ein bisschen so dieses Unterwürfige, ne? Und das hast du halt, klar, das hast du in Südamerika vielleicht auch mal bei Bediensteten oder so, aber jetzt sage ich immer so auf der Straße, so ist es halt etwas easygoing, ne? Also da sprechen dich die Leute auch gleich an, so, hey, ne, wo bist du, wo kommst du her? Ah, hast du morgen schon was vor? Hier, Grillparty bei mir. Und dann
Ja,
bist du sofort
geil.
ein neuer Amigo irgendwie, ne?
Ja.
Und bei mir ist es genauso, ne? Also in Chile, ich habe in kürzester Zeit so viele Menschen kennengelernt, ne? Auch wenn das jetzt keine tiefen Freundschaften sind, aber einfach, ne, wo du halt sehr, sehr viel Kontakte hast, ne? Oder viele Beziehungen dann auch, ja.
Ja, das wollte ich euch ja auch noch fragen. Als du dich dazu entschieden hast, nach Chile zu ziehen, wie war da der Start für dich? Also, ich meine, du hast dann vermutlich irgendwann deinen Job gekündigt in Deutschland, bist hingezogen.
Nee,
Wie, nimm uns mal
falsch,
mit.
falsch.
Nee,
Nee,
nee, wie
ich war
falsch?
erstmal digitaler Nomade. Also ich bin erstmal nirgendwo hingezogen, sondern ich habe wirklich geguckt,
Okay.
ne,
Okay.
dass ich erstmal so reinschnuppere, wo kann ich arbeiten.
Ja.
Hab mittlerweile auch wirklich so ein paar Herzensorte mir ausgesucht, weil ich bin der festen Überzeugung, man kann nicht reisen und arbeiten. Ne? Also zumindest nicht das typische Reisen. Ne? Also jeden Tag den Ort wechseln, in irgendwelchen, ne, Hostels schlafen etc. funktioniert für mich und meine Produktivität nicht. Ne? Also ich brauche immer
Ja.
längere Zeit an einem Ort. Ich brauche meine Routinen, ich brauche meine Produktivität, ich brauche, ne, guten Schreibtisch etc. Einfach so ein bisschen die Infrastruktur muss stimmen. Ne? Und da habe ich mir ein paar Orte rausgesucht. Das ist zum Beispiel Oaxaca in Mexiko oder auch Playa del Carmen in Mexiko, wo ich während der Pandemie gelebt habe. Chile, aber auch Portugal zum Beispiel in Europa. Ne? Das heißt, es gibt so ein paar Herzensorte, wo ich weiß, okay, da komme ich hin, da kenne ich mich aus, da fühlt sich das Herz wohl, da fühlt sich der Kopf wohl, da ist eine gute Infrastruktur, da gibt es vielleicht einen geilen Coworking-Space. Genau. Und dann war das eigentlich so das Ding für mich. Aber es war jetzt nicht so, ich brauche jetzt irgendwie einen festen Ort, ne? Sondern das mit Chile hat sich irgendwann erst später manifestiert, so ein bisschen. Aber auch wie gesagt, da, auch heute, ich bin maximal vielleicht 3-4 Monate im Jahr dort, ne? Also, weil ich halt einfach auf hier reise.
Ja. Genau. Aber trotzdem, als du, ich meine, gut, klar, ne, es ist was anderes, wenn du jetzt wirklich 12 Monate jedes Jahr irgendwie da bist oder 11 oder wie auch immer, mal einen Monat Heimatbesuch hast, hast du trotzdem oder würdest du trotzdem sagen, dass du so wirklich eine Verbindung aufgebaut hast zu den Menschen hier, dass du da so deine Anlaufstellen hast, dass du vielleicht auch Freunde hast, wo du sagst, ey, lass uns doch mal vielleicht unter der Woche irgendwie mal was machen oder so. Also oder auch wie hast du Spanisch gelernt? Weil ich meine, das chilenische Spanisch ist ja auch nochmal ein bisschen spezieller, ne? Hat das ein bisschen länger gedauert?
Sieber kann, ja. ja, also Chile muss man sagen, ne, das schlimmste Spanisch auf der Welt, sagen alle, außer die Chilenen. weil die einfach, ne, die verschlucken Endungen, die verschlucken Silben, ganze Silben. Also die sprechen doppelt so schnell wie alle anderen, gefühlt. Es gibt eine lustige Anekdote. Es gibt relativ, also ne, ganz Südamerika, die gucken alle so Telenovelas, ne, so wie das die Lindenstraße auf Latino. Und es gibt auch zwei, drei chilenische Telenovelas, die werden aber nicht raus exportiert, weil sie sonst keiner versteht. Ne? Aber es werden immer von Mexiko ganz viele importiert und so weiter.
Ach, krass.
Deswegen, ja. Genau, das ist der sogenannte Chilelismo. Es gibt sogar, ich habe sogar hier ein Wörterbuch stehen, Deutsch. Spanisch Chile, ganz witzig, weil es einfach so viele verschiedene Worte gibt. Ne? Zum Beispiel einfach mal ein Beispiel, Novio, Novia, also Freund, Freundin heißt auf Spanisch, ne? Novio, Novia normal, in Chile heißt Pololo, Polola. Ne? Einfach so, es gibt teilweise komplett andere Worte.
Das ist ja wirklich komplett anders.
Genau, und ich habe das damals so ein bisschen mit Duolingo, habe mir das selber drauf geschafft, habe dann auch mal einen Kurs gemacht, damals in Valparaíso, genau, habe aber wirklich alles so ein bisschen durch eigenes Sprechen, ne, am Anfang mit Händen und Füßen, und das ist auch so ein bisschen das, was ich auch weitergeben möchte an andere, ne, seid offen, also selbst wenn ihr vielleicht nur drei Sätze sprecht, aber versucht es einfach, ne, also die Leute freuen sich einfach, die lachen mit dir, die erklären dir dann vielleicht auch, wie es besser geht. Und auch die Chilenen, ne, die reden ja nicht sofort super krass schnell mit dir, sondern wenn die merken, okay, der kann auch nicht so gut Spanisch, dann schalten die auch mal einen Gang zurück. Ne, dann machen die es auch ein bisschen akzentuierter. Und auch im Business in Chile ist es natürlich auch so, dass die auch dann formal sprechen. Ne? Die können ja nicht dann irgendwie die ganzen Slangwörter, die um die Ohren hauen und so weiter. Also das geht schon, wenn man das möchte. So die besten Orte zum Spanisch lernen, Ecuador, Peru, die sprechen super klares Spanisch. Also wenn du vorhast, irgendwie mal eine längere Zeit irgendwie irgendwo hinzugehen, um Spanisch zu lernen, dann eigentlich so die perfekten zwei Orte, ne?
Wobei ich sagen muss, ich finde das kolumbianische und das mexikanische Spanisch fast am schönsten.
Ja, aber auch da haben beide Länder sehr viel Slang mit dabei, also in verschiedenen Regionen auch teilweise.
Okay. Na gut, genau. Okay, du weißt es besser. Ich kraxel mich da irgendwie immer so ein bisschen durch. Also ich kann zwar so ein bisschen mich verständigen, aber es ist natürlich schwierig, wenn man nicht vor Ort ist, dass man da zu Hause irgendwie oder jetzt in Asien auf Reisen da irgendwie so richtig gut wieder reinkommt. Von daher
Ja, genau. Aber du hattest noch nach den Beziehungen gefragt, und das geht in Chile eigentlich relativ flott. Natürlich muss man gucken, es gibt auch viele Oberflächlichkeiten, aber ich kann mittlerweile sagen, ne, zwei meiner besten Freunde sind auch Chilenen. Und da will ich auch nichts drauf kommen lassen, also die kann ich Tag und Nacht anrufen. Die sind für einen da und das ist immer sehr, sehr herzlich. Man kennt auch die ganze Familie, ne, man wird zu Familienfeiern eingeladen.
Schön.
Genau. Und generell muss man sagen, dass Lateinamerika, also beste Beispiel, du sitzt in einem Bus und es kommt eine Frau mit Kind rein oder eine ältere Omi, es steht, der halbe Bus steht auf. Ne? Also das hast du in Deutschland überhaupt gar nicht. Ne? Da kannst du froh sein, wenn mal einer aufsteht. Und da ist halt wirklich so diese Nächstenliebe, so dieses, ja, wir sind eine Gemeinschaft, das ist halt da viel, viel stärker als bei uns. Man hat es, glaube ich, auch gesehen, 2019 waren in Chile ganz, ganz, ganz große Proteste, weil Chile ein sehr, sehr ungleiches Land ist, was jetzt so den Gap zwischen Arm und Reich angeht. Und in Chile ist alles privatisiert. Ne? Das war damals nach der Diktatur, gab es die sogenannten Chicago Boys, das waren chilenische Politiker, die haben in Chicago studiert, Wirtschaft studiert. Die haben so dieses neoliberale System nach Chile gebracht, dass alles privatisiert sein muss. Ne? Unis, sogar Wasser ist privatisiert. Und dass natürlich diese Chancengleichheit zunichte macht. Ne? Das heißt, die Leute, die viel Geld haben, die können auf private Universitäten, die können natürlich ein besseres Leben führen als die Ärmeren. So, und 2019 wurden die Metropreise erhöht und das war so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein und es sind halt über 200.000 Menschen auf die Straße gegangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch relativ nah bei diesem Platz, wo die Proteste waren, gewohnt. Und dann gab es ja auch wirklich Unruhen. Es gab, die Polizei hat Tränengas eingesetzt. Es wurden ja Leute, die wurden in die Augen geschossen. Ne? Es gab über 800 Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben. Das waren ganz, ganz starke Proteste. Das hat man hier kaum mitbekommen. Also in Deutschland hat man es zumindest nur ganz wenig am Rande mitbekommen. In Chile war das natürlich ein Riesending oder Südamerika auch. Was dann dazu geführt hat, dass der Präsident gesagt hat, wir sind im Krieg, also wir sind im Krieg mit unserem eigenen Volk. Und daraufhin gab es dann irgendwann dann Gott sei Dank Neuwahlen oder es wurde dann halt abgestimmt, ob eine neue Verfassung kommen sollte, weil diese alte Verfassung noch aus dieser Zeit ist von der Diktatur. Genau, aber dann sieht man mal wieder, ne? Also die Leute stehen zusammen und wenn es um sowas geht, Gerechtigkeit und so, dann gehen die zusammen auf die Straße und kämpfen dafür, weil ihnen das einfach wichtig ist, ne? Als Gemeinschaft.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch etwas oder eine Richtung, in die ich noch einschlagen wollte. Ich meine, wenn man sich deinen Blog anschaut, dann sieht man einen wahnsinnig, wahnsinnig sortierten, organisierten, super, super übersichtlichen Reiseblog mit allen Infos zu allen möglich verschiedenen Ländern in Lateinamerika. Also ja, eigentlich jedes Land, außer die drei, die du eben genannt hattest. Aber was ich noch so ein bisschen wissen will, Travel Stories. Also was hast du, ich meine, du hast jetzt eben diese dramatische Geschichte in Chile erzählt, die du ja auch miterlebt hast. Was würdest du aber noch sagen, sind so deine, weil, also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, egal ob, ich war jetzt mehrfach irgendwie in Lateinamerika, 2016 zum ersten Mal, 2018, 2022, 2023 und ich bin so, so gerne da und wenn ich an diese ganzen Geschichten zurückdenke, die ich in dieser Zeit erleben durfte, was sind so deine, na, ich sag mal, Top 1 ist natürlich schwierig, aber so ein, zwei geile Travel-Stories, die du in deiner Zeit in Lateinamerika, vielleicht auch ganz am, also vielleicht auch von ganz am Anfang, weil ich meine, das Reisen verändert sich ja auch. Mhm. Ich merke das jetzt auch. Wir sind jetzt gerade hier in Asien, wie gesagt, unterwegs und es ist natürlich was anderes, wenn du in Hotelzimmern bist, wenn du deinen Schreibtisch hast. Ich meine, du hast es eben gesagt, wenn du deinen Fokus hast, arbeitest und natürlich auch, muss man dazu sagen, weniger Leute kennenlernst als damals, wenn du dir mit dem Rucksack irgendwie oder dir einen Rucksack aufgeschnallt hast und einfach losgezogen bist und einfach in den Tag gelebt hast. Also hast du da so eine schöne Travel Story, die du mal teilen möchtest? Ja. Aus egal welchem Land.
Das ist ganz lustig, weil du sagst, ne, der Blog ist so organisiert. Ich bin eigentlich ein relativ unorganisierter Mensch, muss man sagen. Ich bin auch manchmal so ein kleiner Chaot. Ich verlaufe mich zum Beispiel auch überall. Ne? Und,
das tue ich aber auch.
Genau.
Das tue ich aber
auch. Bin so jemand, der verfährt und verläuft sich sehr gerne. Und da gibt es tatsächlich zwei Stories. Die eine ist, war der Atacama-Wüste. Und da habe ich mir ein Fahrrad ausgeliehen, ein Mountainbike. Und ich komme aus einer Fahrradfamilie. Also ich fahre gerne und viel Fahrrad. Und dachte mir, das ist eine gute Idee, mal in der Wüste sich ein Fahrrad auszuleihen, ein bisschen loszuradeln und zu gucken, was geht da so. Und da gibt es bei San Pedro de Atacama, ne, das ist ein kleines Oasendorf im Norden von Chile, inmitten der Atacama-Wüste. Die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt. Sehr abgefahrene Gegend, sieht teilweise aus wie auf dem Mond. Ne? Die NASA testet da ihre Mondrover. Eine ziemlich geile Gegend für so Abenteuertourismus, ne? Kann man einiges machen. Und neben San Pedro gibt es ein Tal, das heißt Catapetal, Valle de Catapetal. Und da sind so Red Rocks, ne? So ein bisschen wie man das aus Arizona kennt. Und da kann man wirklich so an so einem Flussbett langfahren, da ist nie viel Wasser drin, ne? Weil Wüste. Und da kann man irgendwann so in diese Red Rocks, in diese Berge fahren. Ne? Das ist wie so eine Schlucht, kann man sich das vorstellen. So, und ich fahre mit dem Fahrrad los, mit meiner damaligen Freundin noch. Und dann haben wir irgendwann, links ging es irgendeine Strecke hoch, irgendeinen Aufstieg. Und dann bin ich so, ja komm, lass mal da langfahren, das sieht irgendwie cool aus. Und es ging immer steiler, immer steiler. Sie irgendwann in der Hälfte gesagt, so pass auf, ich fahre jetzt zurück, das ist mir zu blöd. Ne? Und ich bin halt jemand, okay, kann nicht auf halber Strecke irgendwo aufhören. Ne? Ich will wissen, was ist da oben. Und okay, habe gesagt, okay, dann fährst du zurück ins Hotel, wir sehen uns dann später und ich fahre dann noch weiter. Ne? Und bin dann weiter hochgefahren und kam irgendwann nach, glaube ich, einer Stunde oder so an einen Tunnel. Und da stand drauf, erbaut 1923 oder sowas. Und alles stockduster. Ja, also ich habe da reingeguckt, hast die Hand nicht mehr vor den Augen gesehen. So, habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? ich will natürlich wissen, was ist auf der anderen Seite von diesem Tunnel. So, ich weiß aber natürlich nicht, wenn ich nichts sehe, ist da irgendwie leicht ein Loch im Boden, ne? Oder kann, ne? Weißt du ja nie. Mhm. Habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das Fahrrad so am Sattel und dass das 1 Meter vor mir ist, ne? Dann fällt zumindest erst das Fahrrad in das Loch und nicht ich, ne?
Ja,
so,
okay,
dann habe ich mich so langsam davor getastet. Bin auch, glaube ich, so bestimmt 100, 150 Meter in diesen Tunnel rein und habe dann irgendwann so ganz, ganz kleinen Lichtpunkt gesehen, ne, an der anderen Seite. Und da habe ich gedacht, okay, der hört dann irgendwann wieder auf. So. Mhm. Und dann bin ich da durch und dann war ich praktisch auf wie so einem Hochplateau, ne? Also da waren auch noch mehr Berge so eingeschlossen. So, und ich so voll happy, so geil, das sieht ja cool aus, bin mit dem Fahrrad, direkt das Fahrrad und weiter rumgefahren. Problem war aber, ich habe nicht gemerkt, wo dieser Eingang war. Das heißt, ich bin da rumgefahren. Und es war dann auch schon irgendwann 3, 4, 5 Uhr und ne, die Sonne ging dann langsam unter. Das geht ja in der Wüste manchmal auch ein bisschen schneller. Und ich habe diesen scheiß Eingang nicht mehr gefunden, ne, auf Deutsch gesagt. Und da habe ich mich schon gesehen, dann habe ich schon so die Schreckensszenarien im Kopf durchgespielt. So, was könntest du machen? Wie kriegst du, also ich hatte ja nichts dabei, ne, kein Feuer oder auch nicht so jetzt, ich hatte kurze Hose an, ne, also auch keine warmen Klamotten oder so. Das heißt, ja. Und da bin ich bestimmt 3-mal im Kreis gefahren, 4-mal im Kreis gefahren. Und Gott sei Dank, irgendwann war der Eingang dann wieder da. Aber das war wirklich so ein Moment, so ne? Herzrasen, Schock und so. Handyempfang hast du da natürlich auch keinen. Ne? Das heißt, du hättest nicht mal irgendwie was absetzen können. Gott sei Dank wusste meine Freundin, dass ich da hochgefahren bin. Die hätte dann wahrscheinlich irgendwann Hilfe geholt. Aber das war so auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gedacht habe,
nichts. Wäre nicht angenehm gewesen.
Nicht so angenehm, genau.
Ach du Scheiße. Ja gut, also in solchen Momenten pumpt dann die Pumpe nochmal ganz ordentlich, ne? Also krass. Ich hatte es tatsächlich auch mal in Ecuador, da wurden wir vergessen vom Bus auf der Raststätte. Und das war im Prinzip genauso, also was heißt genauso, aber du hast keinen Handyempfang gehabt und es war nachts um 3, als wir aus dem Amazonasgebiet wieder zurückkamen, beziehungsweise vom Cuyabeno. Und dann stehst du da halt erstmal nachts um 3 und versuchst irgendwie Kontakt aufzunehmen mit dem Busfahrer, mit den Leuten, die da drin saßen. Aber da ist ja nirgendwo Internet. Mhm. Und SIM-Karten hatte ich damals noch nicht, wozu auch, ne? Habe ja auch nicht gearbeitet. Und das war schon ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Also deswegen, ich kann das ein bisschen, also das ist ja nochmal viel krasser, weil der Bus kam dann noch irgendwann zurück. Aber wenn du dann wirklich da sitzt und es wird dunkel, und du hast halt keinerlei Möglichkeit, irgendwen zu kontaktieren.
Ja, ja, du kennst auch keinen, ne? Ja, klar, kann ich verstehen. Nee, und die andere Story, die noch ein bisschen krasser war, war wirklich im Bus in Bolivien. Und das hat.
Von wo nach wo?
Das hat mich auch immer dazu geführt, den Leuten zu sagen: Bitte fahrt nicht mit dem Nachtbus, wenn ihr in Bolivien seid. ich bin von La Paz nach Cochabamba gefahren. Ist eine Strecke, die durch die Anden geht, auch teilweise. So, und dieser Bus war schon, also wer die Busse in Bolivien kennt, weiß, ne, die sind auch nicht alle wirklich TÜV geprüft. Da ist der ein oder andere Fenster auch beschädigt oder sonst irgendwas. Ne, die sitzen nicht mehr so toll. Naja, auf jeden Fall bin ich losgefahren. Es war richtig kalt in diesem Bus, Nachtbus, wie gesagt. Hatte da wirklich mehrere Lagen übereinander an. Und wir fahren eine relativ bescheidene Strecke, sage ich mal, so ein bisschen Death Road Anleihen. Also links ging's immer weit runter, unbefestigte Straße auch. So, und ich bin dann irgendwann eingenickt, ne? Also ich kann im Bus Gott sei Dank immer ganz gut schlafen. Trotzdem war es sehr holprig. Und auf einmal gibt es nur irgendwie einen Schlag mitten in der Nacht und ein Riesengeschrei, alle Leute irgendwie in Aufruhr. So, und da ist wohl irgendwas am Reifen oder am Fahrwerk gewesen von diesem Bus. So. Und dann war das wieder Bolivien live, ne? Alle Leute erstmal so am Rumwuseln und keiner wusste genau, was er machen soll. Und da haben sie irgendwann angefangen, mit einem relativ bescheidenen Wagenheber diesen Bus da hoch zu pumpen. So, und ich dachte, okay, das funktioniert auf keinen Fall. Ne, es war wirklich arschkalt. Links ging es, wie gesagt, mehrere hundert Meter runter in die Tiefe. Pass auf, und dann kommen auf einmal random aus Middle of Nowhere irgendwelche Leute von den Bergen runter und fangen an, diesen Bus mit Zeug zu beladen, während der mit diesem Wagenheber hochgebockt ist. Und ich dachte so, um Gottes Willen, wir werden ja heute alle sterben. Ja, die haben.
Beladen, mit was denn?
Ja, mit ihrem Zeug. Die haben wohl, irgendeiner hat wohl gesehen, dass da ein Bus steht. So, und dann hat sich das wohl in diesem Dorf, was da in der Nähe war, wohl rumgesprochen, mitten in der Nacht. Und da haben die angefangen, ihr Zeug, was sie dann irgendwie auf den Markt wahrscheinlich bringen wollten, dann dahin zu karren und haben das angefangen auf dem Bus. Ja. Aber während dieser Bus halt so schräg halb steht, ne, also. Und ich dachte so, oh Gott, dieser Bus kippt gleich um und wir werden alle irgendwie, oder ein paar Leute werden mitgerissen, weil die waren ja teilweise auch oben drauf. Das war ja auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich in, ja, zu meinen Lebzeiten nicht mehr vergessen werde. Ja, und nach 5 Stunden irgendwas war der Bus dann wieder einigermaßen fahrtauglich, dann sind wir dann weiter, aber ich war wirklich so, okay, das ist Bolivien live. Und seitdem ist Bolivien auch immer, wenn das Gespräch kommt, wo soll ich hin in Südamerika, sage ich immer so, Bolivien ist der Endgegner. Ne? Also macht erstmal alles andere und fühlt euch bereit für diesen Kontinent und dann könnt ihr sagen, okay, ich gehe jetzt nach Bolivien, weil da alles nochmal ein bisschen anders läuft als in den anderen Ländern.
Ja, wobei ich aber auch sagen muss, Bolivien ist wirklich ein richtig, richtig geiles Land.
Absolut, ja, also, absolut, ja. Aber du musst schon, glaube ich, ein bisschen erfahrenerer Reisender sein, ja, ne, um das so ein bisschen einschätzen zu können. Also, ja. Man darf auch nicht vergessen, ne, es gibt ja 2 Völker in Anden, einmal Quechua, einmal die Aymara. Und die Quechua sind eher in Peru, Ecuador. Die machen viel Landwirtschaft und so. Die Aymara sind so ein reines Kriegervolk. Und die Bolivianer stammen halt zu 90% von den Aymara ab. Und die sind auch manchmal so ein bisschen, also die sind nicht immer 100%ig offen Fremden gegenüber, ne? Also das ist manchmal auch so ein bisschen so eher ein zurückhaltenderes oder teilweise sogar so ein bisschen Kringo, nee, geh mal weg, Attitüde. Ne? Von daher sollte man da so ein bisschen auch aufpassen, wenn man fotografiert, ne? Also die glauben auch ganz stark an Pachamama und an ja, ihre Andenreligion und Kameras sind da nicht so gern gesehen.
Genau. Das sind so die kleinen, aber feinen Details, die man wissen muss, wenn man dann in solche Situationen gerät, vor allem dann in Bezug oder in Kontakt mit Locals ist, dass man dann vielleicht nicht unbedingt bestimmte Sachen macht, die eigentlich nicht so gerne gesehen sind. So, ne?
Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo das Handy da ist, ne, auch ich stecke mal mein Handy und mache jetzt ein Bild davon, ne? Und dann kommst du halt eher in die Bredouille, weil ne, man sollte natürlich respektvoll fragen, kann ich ein Foto machen, etc. Ne? Und nicht so einfach draufhalten. Ja. Wie gesagt, das kann schon mal zum Steinwurf oder so führen.
Ne? Ja. Ja, ja, total. Also, aber Bolivien, also ich habe wirklich so, so tolle Erinnerungen an Bolivien, auch sehr, sehr witzige. Also ich bin auch schon so ein bisschen am Überlegen, also so eine nächste Gruppenreise nach Bolivien könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
Ja, cool, plan mich ein.
Ja, geil. Ja, sehr, sehr gerne. Können wir sehr, sehr gerne drüber sprechen. Du bist ja jetzt als South Traveler, ich meine, wir haben es eben gesagt, ne, du hast deinen Blog, du hast die Gruppenreisen, du hältst Vorträge. Da kannst du auch gerne einmal mir später den Link schicken, den packe ich in die Shownotes, wenn man vielleicht gerade in Deutschland in den Städten ist, wo du die Vorträge hältst jetzt die nächsten Wochen. Du hast Reiseführer, du machst Reiseberatung, also wirklich eine wahnsinnig große Bandbreite. Alles unter, oder fast alles, unter deiner Marke, ja, muss man sagen, als South Traveler und Go South, ne? Genau. Also die Gruppenreisen, die du veranstaltest. Wie packst du das alles? Ich meine, du hast ja, glaube ich, auch irgendwie so ein paar Leute so in deinem erweiterten Team, aber das, was du alleine wuppst und was du dir alleine so aufgebaut hast, gab es mal irgendwann so die Überlegung, mal wirklich all in und noch größer irgendwie zu gehen? Oder sagst du, ey, ich bin super happy mit dem, was ich habe, ich bin an einem Punkt, wo ich mega zufrieden bin und ich habe eine Marke aufgebaut, mit der ich mich nicht nur identifizieren kann, sondern die ich ja selbst bin. Mhm. Was bedeutet das für dich, so eine eigene Marke zu sein und wie wirst du auch von anderen wahrgenommen?
Mhm. Ja, also zufrieden ist man natürlich nie, also es gibt nie, also ja, 100% gibt es sowieso nie. Ne? Von daher, nee, aber ich bin schon sehr glücklich mit dem, was ich machen darf. Auch, dass die Marke oder South Traveler mittlerweile so bekannt ist, dass man teilweise, ne, einfach mal eine kurze Geschichte, ich bin im Meer geschwommen in Mexiko und da kommt Jam an, mittlerweile, hier kenne ich ihn ein bisschen besser, und er meinte so, ey, du bist doch der South Traveler. Und ich so, ja. Und dann so, oh, cool. Und ich so, ey, ne, lass mal ein Bier trinken gehen. Und er fand das, wie geil. Und er fand das irgendwie so voll außergewöhnlich. Mir ist sowas eher unangenehm, ne, weil, mein Gott, also, ich, ne, ich bin nur ein Blogger, aber es war cool, ne? Dann habe ich ihn eingeladen, haben wir so geschnackt und so, und das sind halt schöne Begegnungen, ne? Dass man dadurch irgendwie noch Kontakt zu anderen Menschen bekommt und das einfach so viele Touren öffnet auch, ne? Also ich hätte, als ich den Blog gestartet habe, hätte ich nie gedacht, ich bin irgendwann mal Reiseveranstalter, ne? Es kommt ein Kochbuchverlag auf mich zu und sagt, ey, willst du ein Kochbuch schreiben über Lateinamerika? Oder ne, alles, was sich daraus irgendwie so entwickelt hat, war einfach ein sehr, sehr schöner Weg, auch ein organischer Weg irgendwie. Nee, es soll nicht größer werden. Also ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Also ich bin da sehr, sehr, wie gesagt, auch demütig und möchte auch nicht. Also ich habe ja damals auch den Job aufgegeben, meinen 9-to-5-Job, um dem zu entfliehen. Und wenn ich da jetzt wieder reinkomme, indem ich das ganze Ding größer mache, bin ich wieder in dieser Spirale, weißt du? Und dann musst du gucken, wie komm ich da jetzt wieder raus. Ne? Und,
ja, klar.
Genau, deswegen. Also ich habe ein paar Leute, mit denen ich arbeite. Ganz liebe Grüße auch an dieser Stelle. Genau, die mich ein bisschen unterstützen, weil ich bin vor allen Dingen, was so Buchhaltung so angeht, ein richtiger Chaot. bei mir ist das kreative Zentrum im Hirn auf jeden Fall wesentlich stärker ausgeprägt als irgendwelche Zahlenverständnisse. Muss auch noch jede Menge Belege sortieren, fällt mir gerade ein.
genau. Steht dann später an.
Genau, genau. Und dahingehend natürlich Hilfe. Man kann auch, also irgendwann ist man auch auf dem Punkt, dass man sich Unterstützung holen muss. Ne? Also das war bei mir am Anfang ein schwieriger Prozess, weil ich so ein kleiner Perfektionist bin und auch gerne selbst alles unter Kontrolle habe. Aber wenn man sich einfach mal bewusst wird, okay, es gibt Leute, die können einfach manche Sachen besser als du, und du sparst noch Zeit, dann investiere auch dafür, ne? Und da investiere das Geld dafür, ne? Auch ein ganz wichtiges Learning, irgendwann so den Schritt zu machen vom, ja, ich sag mal, digitalen Nomaden zum Unternehmer, ne? Dass man halt auch wirklich Sachen auslagert, dass man schaut, okay, wie kann ich effizienter werden, was kann ich automatisieren, wo gibt es noch Prozesse, die verbessert werden können, etc., ne? Und ich arbeite halt mit einer Grafikerin zusammen, die viel macht auf Social Media zum Beispiel, die auch jetzt mein neues Buch, was bald kommen wird, also die zweite Auflage von Patagonien Reiseführer, designen wird. Genau, einfach so Sachen, ne, die mich, also Leute im Hintergrund, die so ein bisschen unterstützen. Dann habe ich die Olivia zum Beispiel, die für mich ganz viele Beiträge korrigiert, weil ne, du weißt selbst Südamerika, ganz viel Wandel auch. Da passieren immer ganz viele neue Sachen. Diese Sachen recherchiert, ob das noch alles aktuell ist, etc. Machu Picchu zum Beispiel gefühlt, ändern sich da die Statuten jedes halbe Jahr. Da muss man natürlich auch immer gucken, okay, ist das noch aktuell und so weiter. Sowas macht sie. Und genau, da hat man so ein Mini-Team. Alles alleine schafft man nicht.
Ja, aber von, also gerade was du jetzt erzählt hast und was man jetzt auch so von außen zumindest sieht, also weil ich ja eben nach der Marke gefragt habe und diese Geschichte, den Kollegen, den du da getroffen hast, als du schwimmen warst in Mexiko, das beschreibt es ja eigentlich ganz gut. Du bist nahbar, du bist authentisch und hast ja auf deinem Weg, was ich jetzt so mitbekommen habe, immer versucht, mit 100%, also, und das sieht man auch, deine Leidenschaft nach außen zu tragen, den Leuten näher zu bringen und egal über welche Plattform, ob es jetzt der Podcast ist, ob es der Blog ist, ob es die Gruppenreisen sind, man sieht einfach, dass du diesen Kontinent oder die ganze Region Lateinamerika halt mit Leib und Seele lebst und das ist halt wirklich schön zu sehen und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Selbstständigkeit, weil am Ende des Tages natürlich, du kannst Jobs machen von überall aus auf der Welt und deine Brötchen verdienen und, weiß ich nicht, 8 Stunden arbeiten und dann irgendwie am Nachmittag an den Strand dich legen oder so, klar, das geht, oder mit der Zeitverschiebung andersrum, morgens an den Strand und danach arbeiten, aber letztendlich, was sich am längsten hält und was am längsten währt, ist, glaube ich, einfach diese Leidenschaft für ein bestimmtes Thema, weil die Leute das, ne, die kaufen den Menschen, die kaufen das Feuer.
Ja, klar.
So, und ich glaube, das machst du halt.
Ja. Obwohl ich da noch besser werden könnte, ne? Gerade so Thema Social Media, also ich bin niemand, der jeden Tag die Kamera in dein Gesicht hält, so ich esse jetzt das, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes, mag ich nicht.
Ich nehme jetzt einen Podcast auf.
Genau. Nein, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin Fotograf mit Leid und Seele, ne? Also ich liebe Fotografie, Video ist einfach nicht mein Medium, ne? Und das sind so Sachen, die muss man sich irgendwann auch eingestehen, ne? Also man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern das bin nicht ich. Also ich liebe, wie gesagt, Fotografie, ich bin lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Und hab gemerkt, nee, Video, auch dieses Ganze jeden Tag irgendwelche, das ist so eine Daily Soap auf Social Media veranstalten, das bin ich nicht. Ne? Von daher, wenn es was zu erzählen gibt oder wenn ich auf Reisen bin, gerne, aber so im Daily Life, ne, muss ich jetzt nicht unbedingt da alles Mögliche von mir preisgeben oder zeigen. Genau, was ich noch sagen wollte, warte mal, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Es ging, Ach so, genau. Es geht um das Thema Ausprobieren, ne? Also auch gerade, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, gibt es ganz, ganz viele Leute, und das haben wir auch gemerkt damals im Coaching, die noch gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Ne? So, und dann sagt jeder so, ich weiß gar nicht, was ich richtig machen soll. Ich habe eigentlich gar keine richtigen Talente. Und da ist einfach das Ding, probiere dich halt aus. Ne? Also mach am Anfang so viel wie möglich. Mach vielleicht auch erstmal so virtuelle Assistent, das gibt es ja auch. Ne? Dann machst du verschiedene Sachen und schnupper halt rein, was, ne? Und dann entwickelst du vielleicht diese Leidenschaft. Ne? Bei mir kam es halt, wie gesagt, zufällig nach Chile geflogen, dann die Leidenschaft entdeckt.
Ja.
Und genau sowas. Ne? Aber du musst natürlich ins Machen kommen. Ne? Und da nochmal ein sehr, sehr gutes Tipp, Buchtipp auch. Ein Buch, was wirklich so mich maßgeblich geprägt hat in den letzten Jahren, ist Create or Hate von Dan Norris. Successful People Make Things ist der Untertitel. Kann ich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Zweifel hat, so, ne, wann soll ich starten? Das ist auch so ein bisschen Create or Hate, also kreiere oder hasse. Hassen ist halt so dieser ganze Konsum. Ne? Ich gucke mir 1000 YouTube-Videos an, ich buche irgendwie 50 Workshops, aber ich komme halt nie ins Tun. Ne? Und irgendwann musst du halt diesen Sprung wagen, weil sonst machst du halt auch keine Fehler oder gehst auch nicht auf den Weg und lernst auch nicht und kommst auch nicht weiter voran. Ne?
Total. Und da haben halt super viele Menschen Angst vor, ne? Erstmal so diese Fehler zu machen und in diese Unsicherheit halt eben reinzugehen. Aber du hast eigentlich diese Frage, ich hatte noch zwei Fragen zum Abschluss und die eine Frage hast du eigentlich perfekt beantwortet eben gerade, weil ich dich nochmal fragen wollte, wenn du nochmal 18, 20 oder wie auch immer 22 wärst, welchen Tipp würdest du anderen Businessgründern geben? Aber ich meine, du hast es ja im Prinzip gerade beantwortet.
Das wäre aber voll schön, weil ne, ich bin ja relativ spät erst auf den Zug aufgesprungen. Also ich hätte gern jünger schon alles gewusst. Nee, der Advice ist einfach so, ne, probier dich aus. Hab, wie gesagt, diesen Puffer auch, diesen Geldpuffer, dass du nicht diesen Geldstruggle vom Tag 1 hast oder auch diese Gedanken, jetzt unbedingt verdienen zu müssen. Schau dir unheimlich viel an, sei auf jeden Fall immer lernbereit, ne? Also guck dir unheimlich viele Videos an, kauf dir vielleicht auch mal einen Workshop, wenn du meinst, das macht Sinn. Ne? Also, aber wie gesagt, man kann auch so viel freie Quellen finden. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe früher mir wirklich alles selber irgendwie drauf geschafft. Hatte dann einmal einen Workshop gekauft zum Thema Personal Branding und sowas, wo ich gedacht habe, okay, ne, diese Person hat es so drauf, da kriege ich auf jeden Fall Mehrwert von. Aber wie gesagt, vieles kriegt man halt einfach auch selbst raus. Gerade wenn man am Anfang noch nicht so viel Geld hat, so viel zum Investieren, ne, kann man sich unheimlich viel selber drauf schaffen. Und sei lernbereit jeden Tag. Und hoffentlich findest du dann auch irgendwann deine Leidenschaft und machst dann das irgendwann zum Beruf, ne? Oder zu einer Berufung.
Ja. Ja, total. Ich hatte, vielleicht eben ganz kurz dazu, ich hatte mit einem Menti jetzt vor ein paar Wochen das Gespräch, weil dann auch so ein bisschen aufkam, okay, aber manches ist ja auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil ich bin dann vielleicht irgendwo und ich arbeite vielleicht von Südamerika oder Asien oder von wo auch immer aus, aber es sind auch Aufgaben dabei, die mir vielleicht gar nicht so Spaß machen oder die nicht meiner Leidenschaft entsprechen. Ja, mein Gott, das ist
das
auch so.
Das kommt, ja klar.
Weil,
ich hasse Buchhaltung, dann muss ich ja halt trotzdem machen, ne?
Genau, richtig. Du kannst, als wenn du vor allem diesen Schritt irgendwann gehen möchtest, vom digitalen Nomaden zum Unternehmer, was du auch eben gerade gesagt hast, dann kommst du auch nicht um andere Themen drumherum, die nun mal essentiell dafür sind, dass dein Business am Laufen bleibt und damit auch deine Leidenschaft, mit der du dann Geld verdienen kannst, auch am Laufen bleibt.
Genau, aber so, da auch wieder, ne, du kannst natürlich mit deiner Leidenschaft das Geld verdienen, was du dann aber auf der anderen Seite teilweise dann wieder einsetzt, um solche, sag mal, ja, Aufgaben, die du nicht magst, auszulagern. Ne? Also
genau.
Das eine kommt dann zum anderen. Ne? Also da hast du halt jemanden, der deine Belege sortiert oder der deine Buchhaltung macht oder Sachen macht, auf die du keine Lust hast. Ne? Aber letztendlich führt ja erstmal deine Leidenschaft dorthin, dass du diese Optionen hast. Ne?
Richtig, genau. Und das ist auch ein wahnsinnig schöner Gedanke zum Abschluss. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Das war längst überfällig, aber ich bin einfach sehr, sehr froh, dass wir das geschafft haben. Vielleicht noch ganz kurz am Ende, weil du es auch vorhin gesagt hast, reisen und dabei den Fokus behalten. Was ist denn so der Fokus bei den ganzen Sachen, die du ja auch machst? Was ist denn der Fokus für die nächsten Monate oder für das Jahr 2024 bei dir?
Ich hatte ja vorhin schon mal ein bisschen erzählt, so ich habe letztes Jahr unheimlich viel gemacht und bin unheimlich viel gereist, auch kooperationsmäßig und als Journalist etc. Und war irgendwann im November so weit, dass ich wirklich so an Oberkante war. dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt noch irgendwo hinreise, habe ich keinen Spaß mehr daran. Ne? Also da will ich wirklich ins Land kommen, will so denken, so, oh, nicht schon wieder. Und das will ich auf jeden Fall nicht. Also ich will auf jeden Fall beibehalten, dass ich immer neugierig bleibe und das genieße auch. Und da habe ich so, wenn wir so ein bisschen die Reißleine gezogen, habe auch gesagt, okay, habe auch so ein bisschen runterskaliert und geschaut, reflektiert, wie geht's mir? Was brauche ich denn eigentlich? Mit was bin ich denn glücklich? Ne? Mit welchem Betrag X zum Beispiel? Ne? Und habe halt gemerkt, okay, du brauchst nur so und so viel zu machen, dass du das und das erreichst und damit bist du fein mit dir. Ne? Und du musst ja immer, musst ja nur dir selbst gerecht werden, keinem anderen. Ne? Also klar, natürlich, je mehr Geld man hat, ne, das ist schön und gut, aber es trägt ja nur dazu bei, dass du vielleicht in der Außenwirkung dann, ne, ein größeres Auto fährst, ein größeres Haus kaufst, etc. Nee, ich bin da völlig fein mit, das Geld zu haben, was mir im Monat so zum Leben reicht und ein bisschen mehr zum Zurücklegen.
Ja.
Genau. Und das soll auch wieder so sein jetzt. Also das heißt, ich habe auch ein paar Aufträge wieder abgesagt und habe auch gesagt, so, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine auch mentale Gesundheit so ein bisschen. Und mache dieses Jahr bisschen was mit dem Reiseveranstalter, mache ein paar Kooperationen, aber wie gesagt, alles so, dass es irgendwie in der guten Balance ist. Genau.
Ist denn da schon was geplant, kooperationstechnisch,
Genau. Ja, ich kann dir mal
ländertechnisch?
sagen, also wir haben zwei Gruppenreisen auf jeden Fall. Die eine ist eine kurze Gruppenreise, die
Ja.
geht nach Peru, 1.5. bis 10.5. Wir haben extra gesagt, okay, wir machen es nur mal 10 Tage, weil es gibt ja ganz, also die Deutschen sind ja so, die haben 28 bis 30 Tage Urlaub. Da möchte man aber nicht seinen ganzen Urlaub verballern, sondern das vielleicht auf zwei Urlaube aufteilen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen mal so einen kürzere Tour. Aber natürlich mit der Option, dass man auch irgendwie was dranhängen kann, wenn man das gerne möchte. Und dann haben wir eine ziemlich geile Patagonienreise, auf die ich mich unheimlich freue, Ende November.
Oh, die habe ich letztens gesehen. Die hat sich richtig geil angehört. Die hat sich wirklich mega geil
Genau,
angehört.
und da geht es nach Patagonien, unter anderem zum Puma-Tracking. Ne? Das heißt, man ist zwei Tage lang im Torres del Paine Nationalpark unterwegs, aber nicht da, wo die ganzen Touristen rumlaufen, sondern ein bisschen abseits. Um da halt Pumas zu spotten, Pumas zu sehen, da haben wir einen Führer, der sich da auskennt, Pumas zu fotografieren. Genau, sind in sehr, sehr coolen Lodges und Hotels dort und ja, machen natürlich diese typischen Wanderungen auch noch, auch drüben in Argentinien. Genau, und ja, dann mache ich natürlich die Vortragsreihe wieder. Werde ein paar Pressereisen machen im Sommer, da ist schon mal was nach Frankreich geplant. Aber wie gesagt, ansonsten versuche ich das gerade so ein bisschen ganz gut in der Waage zu halten, so Freizeit, Reisen und Arbeit. Genau.
Viel zu tun, viel zu tun, viel zu machen, viel zu erleben, viel zu entdecken.
Genau.
Ich hau alle Links, die du mir gerne zur Verfügung stellst, in die Shownotes. Also schaut da gerne, gerne vorbei, egal ob auf dem Blog, um euch vielleicht zu eurer ersten Südamerika-, Lateinamerika-Reise inspirieren zu lassen. Oder vielleicht sagt er ja auch, ich klingel beim Daniel mal
Achso, auch
durch
da auch der
und
Hinweis, ne? Also habt keine Scheu. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne mich an über das Kontaktformular oder auf Social Media, DM. Ich kann nicht immer alles beantworten. Also ich habe teilweise schon ganze Romane. Aber wenn es kurz und knackig ist, gerne. Ich mache auch eine Südamerika-Telefonberatung. Also wenn du irgendwie sagst, okay, ne, ich habe dann schon so eine Route geplant, weiß aber nicht genau, ob die Sinn macht und braucht dann noch ein bisschen mehr Insights. Schreibt mich da auch gerne an, dann können wir eine Videoberatung machen. Ne? Alles ist möglich. Passt
Ja,
das?
total. Also, und wie gesagt, also Lateinamerika, Südamerika, Zentralamerika, egal wo, es ist einfach eine unglaubliche Region mit so viel Lebensfreude, mit so viel. Du hast es auf deinem Blog stehen, Costa Rica-Slogan, pura vida. Es ist wirklich so, es
Genau.
ist wirklich so. Und deswegen können wir beide, glaube ich, spreche ich für dich ja sowieso, jeden nur ermutigen, den Schritt zu wagen. Und ja, wenn man nicht alleine zuallererst losziehen will, dann sich auf einer Gruppenreise anzuschließen. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, hau ich in die Shownotes und ich sage tausend, tausend Dank für dieses geile Gespräch.
De
Hat
nada.
mich sehr, sehr gefreut, war ein bunter Mix dabei aus Reisestories, aus Südamerika-Inspiration, aus Business-Tipps und ich glaube, dafür bin nicht nur ich dir sehr dankbar.
Ja, ich danke dir, Leo. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, kommt alle nach Lateinamerika.
Jo, liebe Grüße erstmal aus Deutschland bzw. Vietnam und dann bis ganz, ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut!
Danke. Ciao.